Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Info 3 Mittag.
Warten auf den Nachmittag. In Tunesien soll in wenigen Stunden eine Übergangsregierung vorgestellt werden. Brandanschlag auf das Bundesstrafgericht in Bellinzona. Unbekannte setzen dabei einen Molotow-Cocktail ein. Das Wetter heute ist sonnig, auch im Mittelland gibt es teilweise Nebelauflösung. Morgen im Norden wechselnd bewölkt, in den Alpen und im Süden oft sonnig. Am Mikrofon sind Daniel Hof und Susanne Schmucke. Sie hat die Nachrichten.
In Tunesien wartet die Bevölkerung darauf, dass eine Übergangsregierung vorgestellt wird. Ministerpräsident Hanouchi verhandelt mit Oppositionsparteien. Im tunesischen Radio hat ein erster Politiker seine Kandidatur für das Präsidentenamt angekündigt. Es handelt sich um den Chef einer Partei, die unter Ben Ali verboten war. Weiter berichten Medien, dass die Ehefrau Ben Alis kurz vor ihrer Flucht noch 1,5 Tonnen Gold bei der Zentralbank abgeholt hatte. Damit habe sie das Land verlassen. Mitten in Kairo hat sich ein Mann mit Benzin übergossen und angezündet. Er wurde schwer verletzt ins Spital gebracht. Die Beweggründe des Mannes sind unklar. Möglicherweise handelte er aus Protest gegen die Behörden. Auch in Algerien gab es am Samstag einen ähnlichen Fall. Und am Anfang der Unruhen in Tunesien stand ebenfalls die Selbstverbrennung eines Mannes. Dieser hatte so gegen die Willkür der Polizei protestiert. Die Behörden, die sich in der Schweiz mit den großen Finanzfragen beschäftigen, wollen enger zusammenarbeiten. Das Finanzdepartement, die Finanzmarktaufsicht und die Nationalbank. Diese drei haben zu diesem Zweck eine Vereinbarung abgeschlossen. Darin wird festgehalten, wann und wie sie sich gegenseitig informieren. Außerdem wird geregelt, wie sie vorgehen wollen im Fall einer Krise, die das Schweizer Finanzsystem bedrohen könnte. Im Kanton Bern haben sich im vergangenen Jahr 560 Personen selbst angezeigt, weil sie Einkommen oder Vermögen nicht vollständig deklarierten. Das teilt die bernische Steuerverwaltung mit. Nun erhält der Kanton 8,3 Millionen Franken zusätzlich an Steuern aus den rund 300 Fällen, welche bereits definitiv veranlagt wurden. Die straflose Selbstanzeige gilt in der Schweiz seit einem Jahr. Die Steuersünder müssen lediglich ihre Steuern nachzahlen. In Bellinzona wurde ein Brandanschlag auf ein Gebäude verübt, in dem das Bundesstrafgericht untergebracht ist. Nach Angaben der Tessiner Kantonspolizei ist der Anschlag mit hoher Wahrscheinlichkeit mit einer Art Molotow-Cocktail ausgelöst worden. Es ist noch nicht bekannt, wer den Anschlag verübt hat. Eine Spraybotschaft an der Wand lautet: Feuer den Gerichten, nieder mit dem Staat. In Israel verliert die sozialdemokratische Arbeitspartei ihren Vorsitzenden. Ehud Barak, auch Verteidigungsminister, verlässt die Partei zusammen mit 4 weiteren Abgeordneten. Sie wollten eine neue Partei gründen, aber weiterhin in der Regierungskoalition bleiben, so Barak weiter. Hintergrund ist die Kritik innerhalb der Arbeitspartei an Ehud Barak. Linke Parteivertreter hatten ihn mehrfach aufgefordert, die rechtsorientierte Regierung von Netanyahu zu verlassen. Der europäische Flugzeughersteller Airbus hat im vergangenen Jahr mehr als doppelt so viel Verkehrsflugzeuge verkauft wie im Vorjahr. Airbus hat damit einen Marktanteil von 52% und liegt im 40. Jahr seines Bestehens erneut vor seinem US-Rivalen Boeing. Das Unternehmen wird von einer deutsch-französischen Spitze geleitet. Eigentlich kämen nun die Börsendaten, sie liegen wegen einer Computerpanne leider heute nicht vor.
Info 3 Mittag. Die Themen.
Tunesien, die Leute gehen wieder zur Arbeit, kaufen ein, aber das Ganze mit der Angst vor neuen Schießereien im Nacken. Mit Haushaltgeräten macht er sich einen Namen. Jetzt will Walter Fuss die Schweizer Werkzeugmaschinenhersteller schlagkräftiger machen. Und die Empfehlung an alle Schweizer Wintersportorte ohne Schnee. Rufen Sie in Finnland an. Dort weiß man nicht mehr, wohin mit der weißen Pracht. Gleich.
Das Wetter, heute ist es sonnig, im Mittelland löst sich der Nebel größtenteils auf. Morgen ist es im Norden wechselnd bewölkt, in den Alpen und im Süden bleibt es noch oft sonnig und die Temperatur im Norden 6, im Süden 9 Grad. Verkehrsinfo DRS von 12.05 Uhr. Es liegen zurzeit keine Meldungen über größere Störungen vor.
Info 3 Mittag.
In Tunesien soll also am Nachmittag eine Übergangsregierung vorgestellt werden, die dem Land Ruhe und Stabilität bringen soll. Das ist auch nötig, denn in den letzten Tagen ist es immer wieder zu Schießereien und Plünderungen gekommen. Der Journalist und Nordafrika-Kenner Beat Stauffer ist zurzeit in Tunis und kann sich an Ort und Stelle ein Bild über die Situation machen. Ich habe ihn vor der Sendung gefragt, wie er die aktuelle Lage in Tunis erlebt.
Die aktuelle Lage in der Stadt ist weitgehend wieder normal geworden, wenn man das so sagen kann. Die Leute gehen zur Arbeit, sie gehen einkaufen. An vielen Orten sieht man Schlangen vor den Lebensmittelgeschäften, vor allem vor den Bäckereien und vor den Autos. Die Schlangen stehen vor den Tankstellen. Es hat einen Versorgungsengpass gegeben, aber eigentlich gehen die Leute an die Arbeit. Es ist wieder Normalität hergestellt, weitgehend.
Sie sagen weitgehend, heißt das, dass es mit den Schießereien aufgehört hat?
Es waren in der Nacht offenbar wieder Schießereien im Gang in verschiedenen Quartieren von Tunis und auch in den reichen Vorstädten, wo die Villa des Präsidenten liegt. Auch im Hinterland habe ich via Telefon erfahren. Das habe ich selber aber nicht gehört. Aber das ist glaubwürdig, dass diese Schießereien zwischen Milizen und der Armee auch diese Nacht weitergegangen sind. Aber am Tag nach Beendigung der Ausgangssperre ist das zu einem Ende gekommen.
Es gibt Berichte, dass sich in den Quartieren die Leute zu Bürgerwehren zusammenschließen. Weshalb passiert das?
Die Leute haben offenbar Angst, dass Milizen von der Präsidentengarde oder vom Innenministerium, von speziellen Polizeieinheiten versuchen, diese Jasmin-Revolution, diese neu errungene Freiheit zu beenden und das Rad der Geschichte gewissermaßen zurückzudrehen. Und sie wissen, dass die Armee nicht überall sein kann. Sie haben auch Angst vor Plünderungen, sie haben Angst vor Übergriffen irgendwelcher Art. Und darum haben sich die Menschen in ganz vielen Quartieren zu Bürgerwehren, zu Selbstverteidigungskomitees organisiert, auch minderjährige junge Männer, die zum Teil mit Stangen bewaffnet, zum Teil auch mit Messern und Schlagstöcken versuchen, allfällige Angreifer zu vertreiben und niemand ins Quartier reinzulassen, der nicht dort wohnt.
Eine Frage zu den Medien in Tunesien. Wie werden die Menschen über die Situation durch ihre Medien informiert?
Bis vor kurzem sind die Menschen durch das tunesische Radio und Fernsehen überhaupt nicht informiert worden. Es herrscht eine totale Desinformation. Tunesien ist in Sachen Medienfreiheit ganz am Schluss der Rangliste gestanden, aller Nationen zusammen mit Libyen, auf jeden Fall der arabischen Nationen. Die Menschen haben in dieser Zeit, in den letzten 4 Wochen, haben sie sich über Al Jazeera informiert, zum Teil auch über europäische Radio- und Fernsehkanäle und vor allem über Internet. Das Facebook und andere soziale Netzwerke, Internetplattformen haben eine ganz, ganz entscheidende Rolle gespielt für die Organisation der Bewegung und für die Information über die Verbrechen der Sicherheitskräfte von Ben Ali.
Informationen von Beat Stauffer aus Tunis.
Info 3 Mittag.
Schweizer Werkzeugmaschinen kommen auf der ganzen Welt zum Einsatz. Bei Uhrmachern, in der Autoindustrie, in der Raumfahrt, um nur ein paar Branchen zu nennen. Die Firmen, die Werkzeugmaschinen bauen und in die Welt hinaus liefern, sind aber meist klein. Das ist ein Nachteil im internationalen Wettbewerb, findet der Unternehmer Walter Fust. Er möchte die Maschinenbauer deshalb zu einem Schulterschluss bewegen. Wirtschaftsredaktor Ivan Lieberherr berichtet.
Gemeinsam statt einsam. Von diesem Gedanken will Walter Fust die Schweizer Werkzeugmaschinenhersteller überzeugen.
Als Schweizer kämpfen wir gegen die ganze übrige Welt und da kann doch ein gemeinsames Vorgehen nur Sinn machen. Wenn wir weiterhin eine bedeutende Rolle auf dem Weltmarkt spielen wollen, dann müssen wir solche entscheidende Schritte wie Zusammenschlüsse müssen wir tun.
Walter Fust weiß, wovon er spricht. Berühmt wurde er zwar als Gründer der gleichnamigen Haushaltgerätekette, sein Herz schlägt aber auch für die Maschinenindustrie. Der studierte Maschineningenieur besitzt seit über 2 Jahrzehnten die Mehrheit am St. Galler Fräsmaschinenhersteller Starak Heckert. 2008 stieg er beim Berner Drehmaschinenbauer Tornos ein. Anfänglich war er nur am Kursgewinn interessiert, nun macht er sich strategische Gedanken. Er will Tornos näher an seine Starak Heckert heranführen, trotz unterschiedlicher Ausrichtung. Starak Heckert produziert für die Luft- und Raumfahrt, Tornos für die Auto- und Uhrenindustrie. Fust sieht mehrere Gebiete, auf denen die beiden Firmen zusammenspannen könnten.
Wir können gemeinsam einkaufen, schwergewichtig im Euroraum oder im Dollarraum. Da sind wir bei Starak Heckert sehr weit fortgeschritten bereits und Tornos weniger. Daneben ist die Möglichkeit da, im Vertrieb zusammenzuarbeiten. Ich denke vor allem an China, Indien, Russland, die USA.
Fust will es aber nicht bei einer losen Zusammenarbeit bewenden lassen. Ihm schwebt Größeres vor.
Ich könnte mir auch vorstellen, dass eine gemeinsame Holding, sei es Tornos, sei es weitere Werkzeugmaschinenbauer hier in der Schweiz, mit Starak Heckert zusammen an der Börse kotiert sind. Das wäre natürlich dann eine finanzielle Verflechtung, aber die würde durchaus Sinn machen.
Die Nischenanbieter der Werkzeugmaschinenindustrie sollen unter ein gemeinsames Holdingdach, ohne jedoch ihre Identität aufzugeben. Die Idee überzeugt auch Branchenbeobachter Fabian Hecki von der Bank von Tobel.
Die Schweizer Werkzeugmaschinenbau sind zwar erfolgreiche Nischenplayer, aber ihre geringe Größe bergen hohe Fixkosten im Unterhalt eines globalen Servicenetzes oder auch einer globalen Vertriebsstruktur. Auch verfügen sie über eine relativ geringe Verhandlungsmacht im Einkauf. Wenn man das poolen könnte, würde es sicherlich weitere Vorteile hervorbringen.
Neu ist die Idee einer Holding zwar nicht, doch bislang zierten sich die Unternehmer. Angesichts der schwierigen wirtschaftlichen Lage nehme die Bereitschaft zur Zusammenarbeit aber zu, sagt Walter Fust. Gerade der starke Schweizer Franken, der kleine Exportfirmen besonders belaste, zwinge zum Umdenken.
Der Druck ist möglicherweise jetzt groß genug, dass man diesen Schritt machen könnte. Vorher konnte man nicht, man wollte selbstständig bleiben.
Ob sich diese Sichtweise tatsächlich geändert hat, will Fust nun in Gesprächen mit den Verantwortlichen anderer Unternehmen klären.
Info 3 Mittag.
Sonne, frühlingshafte Temperaturen und von Schnee keine Spur. In der Schweiz ist der Winter derzeit nicht sehr winterlich. Ganz anders im Norden von Europa. Skandinavien liegt buchstäblich unter einer Schneedecke begraben. In der finnischen Hauptstadt Helsinki etwa mussten die Behörden einen Schneenotstand ausrufen. Die Schneemassen kippt man dort unterdessen ins Meer. Der Bericht von DRS Nordeuropa-Korrespondent Bruno Kaufmann.
Die Straßenschluchten der finnischen Hauptstadt sind in diesem kältesten und schneereichsten Winter seit 1850 noch viel enger geworden, als sie es sonst schon sind. Mit Ramschneepflügen, die eigentlich schon ins Museum gehörten, versuchen nun die Verkehrsbetriebe von Helsinki, überall mindestens ein Gleise für den Betrieb offen zu halten. Und das ist dann oft auch noch die einzige Fahrspur, durch die sich auch Autos, Busse und Lastwagen zu drängen versuchen. Mit der Folge, dass oft gar nichts mehr geht. Gegen diese Naturgewalten stehen wir auf verlorenem Posten, sagt Rolf Holmberg, der bei den städtischen Werken von Helsinki für die Schneeräumung zuständig ist. Der Schnee wird noch monatelang liegen bleiben, glaubt Holmberg. Seit Anfang November hat es in der finnischen Hauptstadt, in deren Ballungsgebiet über 1 Million Menschen leben, nicht mehr geregnet. Dafür aber immer wieder geschneit. Eigentlich sollte der Schnee aus den engen Straßen der Innenstadt per Lastwagen zu den Schneedeponien am Stadtrand gefahren werden. Doch diese wurden bereits vor Weihnachten geschlossen. Dort lag nämlich noch Schnee aus dem vergangenen, ebenfalls schneereichen Winter, der im Verlaufe der warmen Jahreszeit nicht gänzlich abschmelzen konnte. So wird der Schnee nun auch in die Ostsee gekippt, was nach Ansicht von Experten wie Kimo Juhannen von der städtischen Umweltbehörde nicht ganz unproblematisch ist. Natürlich gelangen so auch viele Schadstoffe wie Plastik- und Aluminiumreste ins Meer, sagt Juhannen. Der Schnee bindet zudem auch Feinstaub und Luftverunreinigungen. Die meisten Straßen von Helsinki sind nun nur noch begrenzt passierbar. Immer wieder kommt es wegen Dachlawinen zu Unfällen, auch mit Toten. Verschiedene Parks und Plätze der Stadt sind unterdessen zu provisorischen Parkplätzen umfunktioniert worden, weil entlang der eingeschneiten Straßen dafür kein Platz mehr ist. Nachdem ein Tauwetter aus dem Süden über das Wochenende Helsinki erreichte, fiel den Einwohnern und Behörden der finnischen Hauptstadt heute Morgen das Schaufeln und Pflügen der zusammengepressten weißen Massen noch etwas schwerer. Für die kommenden Tage sind nun wieder Temperaturen weit unter dem Gefrierpunkt angekündigt. Und dazu weitere starke Schneefälle.
Info 3, das wichtigste kompakt in einer Viertelstunde auf DRS 3, DRS 4 News und DRS Virus. Unsere Adresse im Netz: www.dres.ch. Mein Name, Daniel Hofer.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.